Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich heute gerade befindest. Ob du gerade himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt oder einfach 0815, keine Ahnung. Wir erleben gerade eine sehr spannende Zeit, die nicht so einfach ist. Vielleicht haben die einen oder anderen das gehört, letzte Woche am Samstag ist unser Auto kaputt gegangen, musste in die Reparatur, dann das fährt wieder wunderbar. Am Freitag ist die Waschmaschine kaputt gegangen und so langsam warten wir darauf, okay, was wird denn heute das nächste sein, was kaputt geht? Und Gott sagt zu mir und zu dir, ich weiß ja nicht, ob du in einer ähnlichen oder anderen, viel schwierigeren Situation bist, was ist schon ein Auto, was ist schon eine Waschmaschine, wenn es vielleicht um Leben geht, um Gesundheit. Und Gott sagt zu dir und zu mir, die auf den Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Er sagt nicht, ich löse alle deine Probleme. Er sagt auch nicht, ich mache alles, dass nur noch Friede, Freude, Eierkuchen ist. Er sagt, wer mir vertraut, der schöpft neue Kraft. Das sagt er in Jesaja im Alten Testament. Im Neuen Testament sagt der Paulus, sei dankbar in allem. Es ist ja einfach, wenn es mir gut geht, nur meistens vergessen wir es dann, dankbar zu sein. Aber in den schwierigen Momenten dankbar zu sein, ist schwierig. Und Paulus erinnert uns daran, sei dankbar in allem, in jeder Situation, was auch passiert, egal, sei dankbar. Die Freude am Herrn ist eure Kraft. Und diese Kraft, die brauchen wir, damit wir dieses Leben auf dieser Erde weiter gut bewältigen und vorwärts gehen können. Nun, das ist eigentlich gar nicht das Thema, aber es war mir wichtig, das kurz zu erwähnen. Ich möchte euch einen sehr bekannten oder ein paar sehr bekannte Verse aus der Bergpredigt vorlesen und euch dann ein paar Gedanken weitergeben, die mir dazu eingefallen sind. Matthäus 5, ab Vers 13. Da spricht Jesus: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir haben hier mal so drei, da sind sicherlich noch viel mehr Sachen, aber so drei Dinge. Salz, Licht und gute Werke. Und wie hängen die jetzt miteinander zusammen? Das war meine Frage, die ich mir gestellt habe im Zusammenhang mit diesen Versen. Und bin jetzt auch nicht uralt, aber ich bin auch nicht mehr der Allerjüngste. Und was man heute so macht, ist, man fragt Google. Und seit neuestem gibt es ja jetzt sogar eine Google-KI. Ich bin da so ein bisschen skeptisch bei diesen Sachen, traue denen nicht immer alles, aber ganz so schlecht und dumm sind die auch nicht. Also wenn man ein bisschen das eigene Hirn auch noch einschaltet, glaube ich, kommt man da auf ganz gute Ergebnisse. Und so eine KI, was macht die? Die macht in Sekundenschnelle, kann sie überall auf der Welt auf Daten zugreifen und mir präsentieren. Wofür ich Tage und Wochen bräuchte in der Bibliothek, das Buch raussuchen, das macht die in Sekundenschnelle. Und jetzt habe ich die KI einfach mal gefragt, wozu ist Salz gut? Weil Jesus fängt ja an, ihr seid das Salz der Erde. Und ich wollte einfach mal wissen, was sagt mir das Internet, wozu ist Salz gut? Und der erste Satz steht, Salz ist lebenswichtig. Puh. Ihr seid das Salz der Welt und Salz ist lebenswichtig. Also ohne Salz funktioniert es nicht. Das heißt, ohne uns, ohne Jesus, ohne Gott in dieser Welt funktioniert es nicht. Salz ist lebenswichtig, weil es essentielle Funktionen wie die Regulierung des Flüssigkeitshaushalts, die Funktion von Muskeln und Nerven sowie die Verdauung unterstützt. Es liefert die Elektrolyte, Natrium und Chlorid, die für die Aufrechterhaltung der Säure-Basengleichgewichts und die Weiterleitung von Nervenimpulsen benötigt werden. Also das ist eine wichtige Funktion, die mit dem Gleichgewicht zu tun hat. Wir alle wissen, übermäßiger Konsum von Salz ist gesundheitsschädlich und so weiter und so fort. Da könnte man jetzt in verschiedene Richtungen abdriften. Aber so diese erste Aussage, Salz ist lebenswichtig. Und Jesus sagt, wir sind lebenswichtig für diese Erde, für die Menschen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen, für das Zusammenleben, für dieses Gleichgewicht. Wir haben jetzt mindestens zweimal in dieser Ausführung gehört, dass es fürs Gleichgewicht, für die Regulierung des Flüssigkeitshaushalts wichtig ist. Wir bringen Gleichgewicht hinein, weil wir Salz sind für diese Welt. Dein Zeugnis in dieser Welt oder vor den Menschen hat eine lebenswichtige, essentielle Wirkung. Oder sollten wir vielleicht sagen, sollte es haben. Der Mensch ohne Gott, ohne dieses Salz, das wir repräsentieren, ohne das lebensnotwendige Salz von Jesus, ist unfähig zu leben. Du musst nur die Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten anschauen und dann siehst du es. Der Krieg in Gaza, der Krieg in der Ukraine, die Kriege, die gar nicht im Fernsehen erscheinen und die vielen anderen Dinge, die auf dieser Welt passieren. Der Mensch ohne Gott, ohne dieses Salz, ohne dieses lebenswichtige, essentielle, ohne diesen Wirkstoff, ist nicht fähig, auf dieser Welt und miteinander zu leben. Es ist doch interessant, dass der Mensch die einzige Schöpfung Gottes ist, die dabei ist, alles, was geschaffen wurde, kaputt zu machen. Also ein Baum, der auch von Gott geschaffen wurde, ein Tier, das auch von Gott geschaffen wurde, hat diese Eigenschaft nicht. Ein Baum wird nichts kaputt machen. Aber wir, die Krönung der Schöpfung, getrennt von Gott, sind dabei, all das, was er geschaffen hat und was er uns übergeben hat, kaputt zu machen und zu zerstören, eben weil wir nicht mehr in der Verbindung mit Gott leben. Wenn die Botschaft, das Evangelium von Jesus, irrelevant wird, dann ist es wie ein Salz, das seine Wirkung verloren hat. Manche von euch wissen ja, wir waren viele Jahre in Lateinamerika als Missionare unterwegs und eins ist mir ganz hängen geblieben. Santa Cruz de la Sierra in Bolivia. Diese Stadt, da haben wir nicht gewohnt, aber da war ich sehr oft auch. Und da heißt es, dass etwa 25% der Bevölkerung evangelikale Christen sind. Also es heißt, jeder Vierte. Also wenn du im Tram bist oder im Bus oder wo auch immer, im Supermarkt, jede vierte Person ist Christ, wiedergeboren Christ. Das heißt's. Aber der Alltag ist so von Korruption und Gewalt geprägt, dass ich mich frage, wo sind diese 25%? Wo zeigt das Wirkung, dass so viele Menschen Jesus nachfolgen? Es steht in keinem Verhältnis. Es ist irrelevant. Das Salz, das sie eigentlich repräsentieren, zeigt zu wenig Wirkung in der Gesellschaft. Und wenn ich mir die Welt heute oder unsere Gesellschaft anschaue und die Christenheit weltweit, dann habe ich eben immer mehr diesen Eindruck, dass unser Salz, dass das, was wir eigentlich repräsentieren sollten, zu wenig Wirkung zeigt, zu wenig relevant in der Gesellschaft ist. Woran liegt das? Komme vielleicht nachher dann nochmal drauf. Eine zweite Sache, die Jesus hier nennt, ist: Ihr seid das Licht der Welt. Moment mal. Jesus sagt doch, ich bin das Licht der Welt. Was jetzt? Seid ihr es oder bin ich es? Da kommen die Bibelkritiker, oder? Die dann gleich sagen, ja, Moment mal, die Bibel widerspricht sich. Johannes 8, Vers 12, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Matthäus 5, Vers 13 oder 14, weiß nicht genau, sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Ja, was jetzt? Ist es Jesus oder sind wir es? Natürlich ist Jesus das Licht der Welt. Wir aus uns heraus können nicht selber leuchten. Aber Jesus in uns wird zum Licht in uns. Und so können wir dieses Licht weitergeben. Wir sind ja auch nicht von uns aus Salz, sondern nur, weil Jesus in uns ist. Wir haben das Licht von ihm bekommen, die Erkenntnis. Und er wohnt in uns und wir sollten versuchen, dass er leuchtet. Wir sollten uns eben nicht verstecken. Eine Stadt auf einem Berg, und das wissen wir alle, wir haben genug Berge hier in der Schweiz, je weiter oben es ist, desto weiter sieht man sie. Das ist das Ding der Sache nun mal, das ist so. Können wir nicht ändern. Und niemand wird diese Lichter anzünden, um sie dann mit einem dunklen Tuch zu verdunkeln, damit es möglichst nicht hell wird. Also dann kann man das Licht auch auslassen. Und das ist diese Frage, die Jesus uns hier stellt. Wozu habt ihr dieses Licht aufgenommen, wenn ihr es dann doch nicht leuchten lasst? Wenn ihr es doch nicht strahlen lasst? Wenn ihr es doch nicht auf den Leuchter stellt, sodass alle Menschen es sehen können? Wenn ihr euch versteckt? Die Frage ist, leuchtest du? Leuchte ich? Wissen die Menschen um dich herum, um mich herum, dass du Christ bist? Strahlt Jesus durch dich? Und dann gibt es sicherlich jetzt noch viele verschiedene Arten von Predigten, die wir führen könnten, was es bedeutet, zu strahlen, zu leuchten, was es verhindern kann, dass wir leuchten. Aber ich denke, das weiß jeder von euch selber auch. Diese Frage ist, wenn ich dieses Licht von Jesus in mir habe, oder Jesus das Licht ist und er in mir ist, hat das eine Auswirkung nach außen? Ist das relevant? Ist es sichtbar? Bewirkt es etwas? Und wie kommen wir jetzt mit Salz und Licht zu den guten Werken? Ich lese euch mal ein Zitat vor, ich sage euch dann später, wer dieses Zitat verwendet hat. Ein junger Akademiker fragte mich einmal: Ich habe so viele Freunde an der Universität, die entweder Atheisten sind oder Agnostiker. Was kann ich denn sagen, damit sie Christen werden? Ich glaube, diese Frage haben viele von uns, auch wenn wir nicht an der Uni sind, vielleicht im Beruf, vielleicht in der Nachbarschaft. Viele von uns sind umgeben von Menschen, die nicht an Gott glauben, die die Kirche ablehnen, die vieles ablehnen. Und die Frage ist, wie kann ich denn sagen, oder was kann ich den Menschen sagen, damit sie Christen werden, damit sie auch dieses Licht empfangen? Also, wie kann ich Salz und Licht für diese Menschen sein? Das ist ja die Frage. Jetzt kommt die Antwort. Und ich sage euch dann später, wer ich ist, okay? Und ich antwortete: Nichts. Das Letzte, was du tun solltest, ist, darüber zu reden. Zuerst musst du handeln. Dann wird es Menschen geben, die sehen, wie du lebst, wie du dein Dasein führst. Und sie werden dich fragen, warum du das tust. Dann kannst du anfangen zu reden. Das ist eine der Ideen warum wir unter anderem so viel Gemüse anpflanzen. Das können wir alles selber gar nicht essen. Deshalb bringe ich auch immer wieder hier mit, damit ihr auch ein bisschen was von dem Segen abbekommt. Aber das ist auch nicht Sinn und Zweck von dem Ganzen, was wir machen. Sondern es geht uns darum, junge Menschen aus Lateinamerika für eine interkulturelle Sache zu motivieren und zu mobilisieren. Und das Wenigste, was sie können, ist auf Deutsch mit den Menschen reden. Die kommen hierher und können normalerweise kein Deutsch. Und jetzt sind sie konfrontiert am Samstagmorgen, wenn wir dann unseren Hofladen aufbauen auf unserem Gelände in Walzenhausen. Und da kommen die Nachbarn, die sehr oft keine Christen sind, die zu keiner christlichen Veranstaltung kommen würden, aber Gemüse kaufen, dafür kommen sie. Und jetzt können sie mit diesen Menschen gar nicht reden. Jedenfalls nicht in Worten. Aber in Taten können sie reden. Sie können ein freundliches Gesicht machen. Sie können sie bedienen, ihnen das Gemüse einpacken, abwägen und so weiter und so fort. Und mehr als einmal kommt die Frage, ja, wieso kommst du aus Panama hierher und verkaufst mir Gemüse? Dann brauchst du eine Übersetzung logischerweise, weil dann reicht es mit dem Handel nicht mehr aus. Aber wisst ihr, worum es geht? Manchmal ist das, was wir tun und was wir sind und wie wir leben, viel mehr wert als das, was wir sagen. Wir sind sehr oft sehr schnell im Reden. Aber merken und sehen die Menschen um uns herum, dass das, was wir sagen, auch mit dem übereinstimmt, was wir leben? Und da kommen wir wieder zurück zum Salz und zum Licht. Ist es relevant? Zeigt es Wirkung? Bewirkt es etwas, das Salz? Das Licht? Verändert es etwas? Wir haben in unserem ersten Jahr im Norden von Argentinien unter einem eingeborenen Stamm, umgangssprachlich würde man sagen Indianerstamm, gelebt. Und diese Menschen sind von Natur aus sehr still. Also wirklich sehr still. Dort gab es kein elektrisches Licht, kein fließendes Wasser, nur eine Windmühle, die das Wasser hochgepumpt hat. Ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, aber ich wiederhole es gerne wieder. Es waren eben so zwischen 45 und 52 Grad im Schatten. Also kein Kühlschrank, kein Ventilator, keine Klimaanlage. Und dann hat uns der Cacique, also der Häuptling, der Oberste von diesem Dorf, zu sich eingeladen, um uns kennenzulernen. Und dann sind wir zu ihm und dann saßen wir um das Feuer rum und haben eine geschlagene, gell Lucy, Dreiviertelstunde? Stunde. Eine Stunde kein Wort miteinander geredet. Also die konnten Spanisch, wir konnten Spanisch, die haben natürlich ihre eigene Sprache auch und so weiter und so fort. Kein Wort miteinander gesprochen. Und wir haben gedacht, ja, der will uns doch kennenlernen. Das war seine Art, uns kennenzulernen. Er hat uns nachher verabschiedet und hat gesagt, das war eine sehr interessante Begegnung. Wir haben gedacht, ja, die war sehr interessant. Das ist nie wieder vorgekommen. Wir hatten wunderbare Gespräche mit ihm nachher. Aber es war seine Art, uns kennenzulernen. Halten wir das aus, die Stille, beobachtet zu werden? Sind wir bereit, uns auf seine Art der Kommunikation einzulassen? Oder rennen wir davon oder plappern wir wie ein Wasserfall oder was auch immer? Und manchmal sind es eben nicht die Worte unbedingt, die wir brauchen. Die sind auch wichtig, aber vielleicht nicht immer gerade in dem Moment, wo wir meinen. Jesus sagt hier ganz klar, dass die guten Werke dazu dienen, damit die Menschen Gott erkennen und ihn loben. Also erstens, diese guten Werke dienen nicht dazu, dass ich in den Himmel komme, dass ich errettet werde, dass meine Krone dort noch ein bisschen größer wird, Die guten Werke dienen einzig und allein dazu, dass die Menschen Gott erkennen und ihn loben. Also ich werde nicht mal gelobt dafür, für die guten Taten. Es geht um Gott, es geht um ihn und um seine Herrlichkeit. Also wenn es um die guten Werke geht, dann geht es immer letztendlich um ihn. Und Gott teilt die Ehre mit niemandem, auch nicht mit dir. Die Ehre gebührt allein Gott. Nun, wie können wir das ganz praktisch umsetzen? Salz und Licht sein. Wie können wir, eine Variante haben wir schon gesagt, vielleicht nicht unbedingt reden, aber zeigen, was Gott in uns ist, was dieses Salz, dieses Licht in uns ist. Und ich werde euch jetzt etwas aus einem Buch, aus einer Autobiografie vorlesen und danach lüfte ich dann das Geheimnis, von wem das Ganze kommt. Die Evangelisierung ist der Daseinszweck der Kirche. Evangelisieren schließt einen apostolischen Eifer ein. Evangelisierung bedeutet, dass die Kirche bereit ist, aus sich herauszugehen. Die Kirche ist dazu aufgerufen, aus sich herauszugehen und an die Ränder, nicht nur die geografischen, sondern auch die existenziellen, jene des Mysteriums der Sünde, des Schmerzes, der Ungerechtigkeit, der Ignoranz und des fehlenden Glaubens, jene des Denkens und jeglichen Elends. Wenn die Kirche nicht aus sich herausgeht, um zu evangelisieren, wird sie selbst bezogen. Sie wird krank. Man denke nur an die Frau aus dem Lukas-Evangelium, die so sehr um sich selbst gekrümmt war, dass sie nicht mehr aufrecht gehen konnte. Die Übel, die im Laufe der Zeit die kirchlichen Institutionen befallen haben, haben ihre Wurzel in dieser Selbstbezogenheit, in einer Form von theologischem Narzissmus. In der Apokalypse sagt Jesus, dass er auf der Schwelle steht und ruft. Offensichtlich bezieht der Text sich auf die Tatsache, dass er vor der Tür steht und klopft, damit ihm aufgetan werde. Aber ich sage euch gleich, wer ich ist, denke manchmal, dass Jesus von innen her klopft, damit wir ihn herauslassen. Die selbstbezogene Kirche behauptet von sich, dass sie Jesus Christus in sich trägt, dabei lässt sie ihn nicht heraus. Ist die Kirche selbstbezogen, ohne sich dessen bewusst zu sein, glaubt sie selbst, das Licht zu sein. Sie hört auf, das zu sein, das Mysterium Lunar, also dieses Licht zu sein, und schafft damit das schwerwiegende Übel der spirituellen Wirklichkeit. Man lebt dafür, dass man sich gegenseitig beweihräuchert. Vereinfacht gesagt gibt es zwei Bilder von der Kirche. Die Kirche, die das Evangelium verkündet und aus sich selbst herausgeht. Die Kirche, die auf das Wort Gottes lauscht und es getreulich verkündigt. Oder die weltliche Kirche, die nur in sich, aus sich und für sich lebt. Vielleicht ein bisschen hohe Gedanken, die man ein paar Mal lesen muss. Und jetzt des Rätsels Lösung. Es stammt aus der Autobiografie von Jorge Mario Bergoglio. Schon mal gehört? Kennt ihr den? Bin sicher, ihr kennt ihn alle. Ganz sicher. Papst Franziskus. Das sind Worte aus seiner Autobiografie, die er vor seiner Papstwahl gesagt hat. Und ich glaube, dass vieles von dem, was er da geschrieben hat, auch versucht hat zu leben und zum Ausdruck zu bringen. Keine Angst, ich werde nicht zum Katholizismus konvertieren, ich werde jetzt auch nicht den Papst irgendwie heilig sprechen oder sowas, aber er war Argentinier, wir waren 10 Jahre in Argentinien, das hat mich natürlich besonders interessiert. Ich kenne ihn noch damals als Erzbischof von Buenos Aires, habe manches von ihm gehört und habe diese Autobiografie von ihm sehr, sehr spannend gefunden, weil ich auch viel über die Geschichte von Argentinien dabei gelernt habe. Die ist jetzt kurz vor seinem Tod eigentlich erschienen. Und es hat mich einfach bewegt, wie er manche Dinge auf den Punkt gebracht hat, obwohl es andere Dinge gibt, die ich jetzt absolut nicht unterschreiben würde, aber wie er manche Dinge auf den Punkt gebracht hat, die wir, wo wir uns oft schwer tun. Ist dieses Salz, das Jesus ist, dieses Licht, das er mir schenkt, ist das nur für mich, mir meine mich, damit es mir gut geht, damit ich gerettet werde, damit ich dieses Leben irgendwie leben kann? Es ist ein Geschenk von Gott, das weitergegeben werden muss. Das sagt er eigentlich hier. Und zwar an alle Ränder, die wir uns vorstellen können. Nicht nur die geografischen, auch an die, aber auch an die Ränder des Denkens, des Wohlbefindens, an die Ränder der Gesellschaft. Einfach dort, wo du bist, wo du von Menschen umgeben bist, die dieses Salz und dieses Licht noch nicht haben. Wenn du Jesus Christus als deinen Erlöser in dein Leben aufgenommen hast, dann bist du für ihn wie Salz, das lebensnotwendig ist. Sein Reich wird wachsen, je salziger du bist. Du bist für ihn wie Salz, das lebensnotwendig für deinen Nächsten ist. Und dann trägst du ihn als Licht in diese Welt. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, mich selber herausfordern. Sei ein Christ, der so salzig ist, dass es Wirkung zeigt. Sei ein Christ, der so leuchtet, dass die Menschen um ihn herum angestrahlt werden. Sei ein Christ, dessen gute Werke gesehen werden und Menschen dadurch den Vater im Himmel loben. Mögen wir salzige, wirkungsvolle Christen, leuchtende, erleuchtende Christen sein, damit Menschen um uns herum Gott, den Vater, erkennen durch das, was wir sind. Und nicht durch das unbedingt, was wir ihnen zuerst sagen. Seien wir salzig und leuchtend. Amen.